In dieser Folge geht es um 5S, eine Methode, die oft viel zu klein gedacht wird. Dabei steckt in ihr das Potenzial, Abläufe spürbar zu vereinfachen, Zusammenarbeit zu verbessern und Belastungen am Arbeitsplatz zu reduzieren. Wir sprechen darüber, warum viele Initiativen versanden, weshalb fehlende Disziplin selten die wahre Ursache ist, wie man Akzeptanz schafft und warum es am Ende immer an einer Frage hängt. Warum machen wir das eigentlich?
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen in meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Die 5S-Methode wird gern belächelt, weil sie oft falsch verstanden und nicht richtig eingesetzt wird. Zu oft wird sie auf Schubladen sortieren und ein wenig Aufräumen reduziert. Dabei steckt dahinter ein mächtigeres Werkzeug zur Prozessoptimierung und Kulturveränderung im Unternehmen. In dieser Episode räumen wir auf. Nicht den Schreibtisch, sondern mit den Mythen rund um 5S. Wir zeigen, warum diese Methode unterschätzt wird, was sie wirklich leisten kann und woran ihre Umsetzung in der Praxis oft scheitert. Mit Manuel Lehmann möchte ich darüber reden, wie man es richtig macht. Hallo Manuel, schön, dass du heute in meinem Podcast bist.
Hallo Jörg, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich folge gespannt deinen Beiträgen in LinkedIn, in denen du immer wieder darstellst, was man so alles mit 5S bewirken kann. Und insbesondere die Nachher-Fotos sind immer sehr, sehr prägnant. Aber bevor wir auf das Thema einsteigen, stelle dich doch bitte einfach mal erst den Zuhörern vor.
Sehr gern. Ja, mein Name ist Manuel Lehmann, 46 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und komme aus Menden im Sauerland. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, ist ungefähr 20 Kilometer von dort entfernt, wo das schönste Fußballstadion der Welt steht. Für alle, die nicht wissen, welches das ist, ist das Westfalenstadion. Ja, ich bin freiberuflicher Coach, Unternehmensberater im Kontext Lean Management und da ganz explizit spezialisiert auf das Thema 5S-Methode, visuelles Management, Bottom-up-Kommunikation und zwei, drei andere Lean-Werkzeuge und aber auch Denkweisen. Und ja, das mache ich jetzt als selbstständiger Berater seit circa 12 Jahren und vorangegangen dessen sind Tätigkeiten in der Industrie. Ich habe also viele Jahre in der Industrie als Führungskraft gearbeitet und das Thema Lean Management dort mit der Muttermilch aufsaugen dürfen.
Ist das so für einen roter Faden, der sich durch dein berufliches oder auch privates Leben durchzieht?
Danke für die Frage, die ich spannend finde. Ein roter Faden, der sich durch mein berufliches und privates Leben durchzieht, ist wirklich ein enormer Antrieb. Ein Antrieb, Dinge anders zu gestalten, Dinge zu vereinfachen, zu verbessern und das vor allen Dingen mit Menschen im Team gemeinsam. Es war in der Schule, habe ich relativ früh Verantwortung übernommen, kann mich daran erinnern, Klassensprecher gewesen zu sein. Auch Schulsprecher, darüber hinaus war ich viele Jahre Jugendtrainer im Handball unterwegs, sehr, sehr stark und bin sehr, sehr früh ja mit Verantwortung konfrontiert worden und habe für mich sehr, sehr schnell festgestellt, dass ich vielleicht die vermeintliche Gabe habe, Menschen ganz gut mitnehmen zu können. Und ja, das ist auch das, was ich mal, wovon ich in meiner heutigen Rolle lebe, weil ich ja nicht in die Unternehmen gehe und ein Korsett mitbringe, dass ich den Menschen einfach überstülpe, sondern meine Aufgabe ist, die Führungskräfte und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter vor Ort mitzunehmen und für die praktische Umsetzung zu gewinnen. Und ja, Veränderungsdynamik und Systematik ist eigentlich etwas, was sich wirklich durch mein gesamtes Leben durchzieht. Im privaten Alltag manchmal auch zum Leidwesen meiner Umwelt, weil es mit mir relativ schwierig ist, irgendwo hinzugehen und ich habe nicht nach 7 Minuten schon die ersten Ansätze, was man denn hier tun könnte. Und das sind nicht nur die ersten Ansätze, sondern ich komme unglaublich schnell mit Menschen ins Gespräch. Egal, ob ich in der Notaufnahme sitze oder im Restaurant bin oder auch die Reinigungsfrau auf dem Flur irgendwo treffe, ich komme sehr schnell mit den Menschen ins Gespräch und ja, höre denen gerne zu. Und aus irgendeinem Grund schaffe ich es, dass die Menschen mir gerne vertrauen und es mir möglich ist, etwas in denen loszulösen. Und davon lebe ich eigentlich.
Lass uns zum Thema kommen. Und gerade weil 5S so oft und so gerne fehlverstanden wird, erklär uns doch bitte mal die Methode tatsächlich mal komplett einmal von vorn bis hinten.
Ja, sehr gern. Ich breche es mal ganz, ganz einfach runter, ne, bevor ich jetzt die einzelnen S-Schritte an der Stelle durchdekliniere. Also letzten Endes ist 5S für mich die Ordnung aller physischen, aber auch aller Informations- und aller Kommunikationsprozesse. Ja, das ist, um es mal ganz, ganz einfach zu übersetzen. Nur die 5S-Methode als solches kommt ja ganz klassisch immer. Arbeitsplatzstruktur ist so der erste Fokus mit dem Ziel, dass die Menschen vor Ort keine Suchzeiten mehr haben. Ja? Nach Möglichkeit Laufwege, die sich verhindern lassen, auch entsprechend zu verhindern. Dass unnötige Rückfragen, die wir permanent stellen, nach Möglichkeit verhindert werden. Dass eben kein Mitarbeiter zum Materialschrank geht und feststellt, Mensch, der Letzte hat sich mal wieder nicht gemeldet. Und all das sind aus meiner Sicht, ja, viele, viele Kleinigkeiten. Und das ist das, warum die 5S-Methode auch oft Schiffbruch erleidet. Die einzelnen Kleinigkeiten isoliert für sich zu betrachten, bringen oft auch sehr, sehr kleine Effekte. Ja, wir sparen hier 30 Sekunden, wir sparen da 90 Sekunden, es sind da mal 2 Minuten, manchmal auch 5. Einzeln für sich betrachtet, alles sehr, sehr klein. Bildet man eine Summe und schaut man sich mal an, was die Mitarbeiter pro Tag an unnötigen Suchzeiten und Laufzeiten haben, dann kommen wir ganz locker auf 20 Minuten pro Tag mindestens. Und das ist recht konservativ geschätzt, Jörg. 20 Minuten, was meinst du, ist das aus deiner Sicht viel von 8 Stunden?
Ja, keine Frage.
Ja, das kann man immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Der ein oder andere wird auch sagen, Mensch Jörg, 8 Stunden, 20 Minuten, jetzt stell dich nicht so an. Wenn ich es jetzt mal hochrechne, ja, dann reden wir über 2 Wochen, über 80 Stunden aufs Jahr gesehen. Und wenn ich das mal 45 Jahre multipliziere, lieber Jörg, dann heißt das für die Menschen, ist es völlig normaler Standard, während einer Arbeitsdekade in 45 Jahren circa 2 Jahre unnötige Suchzeit und Laufzeit und Laufwege auf sich nehmen zu müssen. Und mit der 5S-Methode und den einzelnen Schritten über das, ich gehe erstmal zum Arbeitsplatz mit den Menschen gemeinsam und lasse die Menschen im ersten Schritt überhaupt mal bewerten, was brauche ich denn überhaupt zur Arbeit und was brauche ich eben nicht. Und wenn das an der Stelle mit den Experten stattfindet und nicht irgendein Chef kommt, der jetzt von außen den Menschen die Welt einmal neu erklärt oder am besten ein Unternehmensberater wie ich, der überhaupt keine Ahnung von den spezifischen Abläufen hat, ja, das funktioniert relativ selten. In dem Moment, wenn ich die Menschen aber an dem ersten Schritt beteilige und ich lasse die Experten aussortieren, komme ich relativ schnell, ja, ich sag mal, zu einem deutlich brauchbareren Ergebnis. Oft ist es so, dass wenn wir die Workshops starten, wenn wir jetzt mal die Gesamtheit der Masse als 100% uns ansehen, dann sind in der Regel nach dem ersten Schritt nur noch circa 60 bis 90% aller Teile überhaupt vor Ort. Ja, das heißt also, wir haben jetzt nur noch 60% Masse, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Der zweite Schritt, das ist auch relativ simpel, im zweiten Schritt gehen wir hin und ordnen die Dinge systematisch an. Das heißt, ich nehme also die Experten vor Ort und Experten sind immer für mich die Menschen, die in den Bereichen auch wirklich arbeiten und lasse die einfach mal gemeinsam überlegen, wie willst du denn jetzt hier was anordnen? Ja, was brauchst du denn eigentlich in deinem Arbeitsbereich ganz konkret? So, darüber hinaus gilt es natürlich nicht nur so ganz klassisch, wie wir das auch vom Aufräumen zu Hause im Keller kennen. Nur den ersten Schritt, den können viele. Ja, beim zweiten Schritt, da scheitert es schon sehr oft, weil es den Unternehmen ganz oft nicht gelingt, in die Tiefe der Umsetzung zu gehen, weil oft überhaupt keine Zeit dafür ist. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann scheitert es auch daran, ja, einen Prozess zu etablieren, dass die Menschen also im dritten Schritt das Ganze überhaupt auch pflegen, ja, dass es Zeitanteile gibt, das, was man sich jetzt aufgebaut hat, auch beizubehalten. Ja, bevor ich dann zum vierten Schritt hingehe und dieses Regelwerk, was ich mir jetzt geschaffen habe, nochmal allgemein standardisiere. Und ja, jetzt schlage ich direkt mal die Brücke zum letzten S, dem 5. S. Das ist für mich so ein kleines Ammenmärchen. Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist aus meiner Sicht oft die letzte Ausrede der Führungskräfte, wenn die Umsetzung der 5S-Methode im eigenen Unternehmen nicht geklappt hat. Lieber Jörg, dann heißt es sehr gerne, meine Mitarbeiter hatten nicht ausreichend Selbstdisziplin. Ja, und Selbstdisziplin ist sicherlich ein wichtiger Schritt bei der 5S-Methode, aber letzten Endes ein Schritt, der, ich sag mal, ein Stück weit ausgeklammert werden kann, weil die Disziplin an die Menschen ist ein Appell. Jörg, bist du 365 Tage 24/7 motiviert? Hast du noch nie eine Regel gebrochen, die du dir vielleicht selbst auferlegt hast?
Nein, natürlich noch nie. Aber Spaß beiseite, da steckt ja was Tiefergründiges drin. Nämlich, dass man nachhaltige Wirkung erzielen möchte und Disziplin ist vielleicht dann nicht das beste Wort dafür. Aber tatsächlich eine Nachhaltigkeit in einer Lösung zu generieren, ist ja erstmal nichts Schlechtes.
Auf jeden Fall. Nur die Selbstdisziplin als solches, die kriegst du auf Dauer vom Menschen, nicht über 365 Tage. Ja, die Selbstdisziplin ist natürlich ein Appell. Und je höher der Grad der Akzeptanz ist bei der Umsetzung von 5S, eben durch die aktive Beteiligung der Menschen vor Ort, denen auch eine Stimme zu geben, ja, desto höher wird sicherlich auch die Selbstdisziplin sein. Nur ohne aktive Führung, ja, ohne Führungskräfte, die das Thema auch immer wieder unterstützen, ein Stück weit pushen und vor allen Dingen sich dafür auch aktiv vor Ort interessieren, ist die Selbstdisziplin aus meiner Sicht ein nicht zu erfüllendes Ammenmärchen, auf zumindest auf Dauer, wenn wir von 50, 100 oder mehr Menschen an der Stelle sprechen.
Also ich habe ohnehin die Erfahrung gemacht, wenn Dinge nur funktionieren, weil eine Führungskraft draufschaut, dann ist das ja eh schon mal nicht optimal. Also es ist ja immer besser, ein System zu erzeugen, das tatsächlich, ich sag mal, eine intrinsische Motivation auch erfährt. Ja, und dann hast du diese Disziplin.
Da bin ich bei dir. Nur was ich auch festgestellt habe, also ich will das gar nicht zu sehr in die Richtung Verantwortlichkeit nur der Führungskraft schieben. Nur was mir mal ganz, ganz klar ist zu betonen, ist, dass es bei diesem Thema kein Perpetuum mobile gibt. Ja, und natürlich, wenn wir es schaffen, dass die intrinsische Motivation der Menschen sehr hoch ist, was auch in der Regel eigentlich immer der Fall ist, wenn sie beteiligt werden, ist, du musst dir vorstellen, hoch sticht immer tief. Das Tagesgeschäft, ja, unsere Servicedienstleistung, die Herstellung der Produkte wird immer alles andere überlagert. Und wenn die Führungskräfte, ich sag mal, wenn es im Laufe der Zeit aufgrund zum Beispiel von hoher Auftragsauslastung nicht die Möglichkeit gegeben war, die Dinge zu pflegen, und die Führungskräfte interessieren sich eben nicht dafür und geben den Mitarbeitern keinen Raum, dann stirbt sowas auch relativ schnell. Und das ist das, was ich meine beim Thema Selbstdisziplin. Ja, die Selbstdisziplin ist wichtig, aber die größte Selbstdisziplin hilft dem Menschen nicht, wenn der Raum, um diese Disziplin überhaupt an den Tag zu legen, überhaupt nicht gegeben ist. Ja, und das letzten Endes ist eine ganz klare Aufgabe des Managements, diesen Raum auch zur Verfügung zu stellen. Weil wasch mich und mach mich nicht nass, lieber Jörg, ist leider nicht möglich.
Ja, wir reden jetzt natürlich schon über Probleme in einem sehr fortgeschrittenen Stadium im Kern. Und das ist meine Erfahrung tatsächlich aus dieser diversen Unternehmen. Viele bleiben ja viel früher stecken. Ja, also die häufigste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass 5S mit Ordnung und Sauberkeit übersetzt wird und es auch dabei stehen bleibt. Es ist am Ende tatsächlich ein Reinigungsprogramm, bei dem halt immer wieder regelmäßig eine Gitterbox gefüllt wird. Ja. Was ist da eigentlich grundsätzlich schiefgegangen, dass das in so vielen Unternehmen da schon hängen bleibt?
Ganz ehrlich, die Frage stelle ich mir auch häufiger. Und die Schwierigkeit, die ich ganz oft sehe, ist, wo fängt es denn eigentlich schon an? Also viele Unternehmen kopieren das ja, dieses Thema Lean Management, auch die 5S-Methode, kopieren das von Toyota. Ja, und sind der Meinung, sie müssten da den ganz, ganz Großen nacheifern. Und sehr, sehr oft, ja, ist 5S runtergebrochen wirklich nichts anderes als der Ausdruck, schöner zu wohnen. Und das vor allen Dingen auch oft in Einmalaktionen. Das heißt also, man geht in den ersten Schritt rein, schaut also mit den Mitarbeitern, Mensch, was kann ich denn eigentlich wegschmeißen, was wir so an Müll angesammelt haben? Und das war's dann aber auch ganz oft. Ja, einige Unternehmen gehen dann noch einen kleinen Schritt weiter und reduzieren 5S auf das Aufhängen von irgendwelchen Shadowboards. Ja, da sucht man sich dann ein Shadowboard, da kommen dann 5 Werkzeuge dran, und damit sind viele Unternehmen der Meinung, dass sie 5S abgeschlossen haben. Und ich glaube, dass es ein Stück weit daran liegt, dass viele Unternehmen für sich überhaupt gar keinen, bevor sie mit 5S mal gestartet haben, überhaupt keinen Benchmark betrieben haben. Ja, also meine erfolgreichsten Unternehmen oder Kunden in dem Bereich sind eigentlich die mit 5S loslegen, ja, und aber auch vorher schon eine ganz klare Vision haben, wo sie hinwollen, weil sie das Thema woanders bei einem anderen Unternehmen in der Tiefe gesehen haben und in der Tiefe anfassen konnten. Und das hat natürlich auch sehr viel mit Kompetenz zu tun. Du musst dir vorstellen, lieber Jörg, ich glaube, ich bekomme viele Mandate von potenziellen Kunden darüber, dass der Geschäftsführer bei irgendeinem Netzwerktreffen war, ja, und dann bei irgendeinem Vortrag was von Lean Management gehört hat. Und jetzt kommt er dann nach Hause, geht dann zu seinem Produktionsleiter, zum Werksleiter und bittet ihm, hey, ich habe da was von Lean Management gehört, das ist cool, das will ich auch haben. Ja, mach das doch mal. Es soll aber nach Möglichkeit auch nichts kosten und in der Tiefe interessiert es mich eigentlich nicht, aber wäre doch schön, wenn wir sowas auch hätten. Ja, und aus dieser, ich sag mal, Sekundärmotivation heraus starten viele Unternehmen in die Umsetzung und das ist dann ganz ehrlich auch zum Scheitern verurteilt. Die Umsetzung von 5S ist für viele Unternehmen, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wo du stehst. Wir fangen ja in den meisten Unternehmen gar nicht bei Null an, ja, sondern wir setzen auf der bestehenden Struktur auf. Und da sind einige Unternehmen schon ein bisschen weiter und einige Unternehmen sind eben noch nicht ganz so weit an der Stelle. Ja, viele Unternehmen haben aber überhaupt keine Vorstellung davon, was ist überhaupt 5S. Und das ist der Grund, warum sie daran letzten Endes auch scheitern. Ja, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann ist es natürlich auch schwierig, das auf einem hohen und durchlässigen Niveau umzusetzen.
Eine Steigerungsform dessen, also beim Saubermachen hängen zu bleiben, vielleicht kennst du das auch, ist ja dann 5S-Audits tatsächlich noch durchzuführen, die sich darauf eingrenzen, tatsächlich nur noch die Sauberkeit zu kontrollieren.
Ganz ehrlich, diese Audits sind für mich wie meine Deutscharbeiten früher am Thema vorbei, teilweise. Ja, also wenn ich diese unsäglichen Audits, wo ich gerade 25 Fragen vor Augen habe, die sich teilweise in sich auch wiederholen und wo überall steht, gibt es keine alten Möbel, gibt es keine alten Ersatzteile. Es ist so fürchterlich, weil es auf einem so rudimentären Niveau ist, dass es dabei wirklich nur in der Betrachtung um Aufräumen gibt. Ja, was du selten in solchen Audits findest, ist, gibt es kein einziges Betriebsmittel, das noch gesucht wird. Ja, ist die Ergonomie sauber und abgestimmt? Ne? Haben wir durch 5S Laufwege reduzieren können? Ja, haben unsere Verbrauchsmaterialien, ne? Haben die einen eindeutigen Platz, ist zu erkennen, wenn die aufgefüllt werden müssen? Und das sind eigentlich eher Bausteine, um die es geht. Wie kann ich die Ergonomie in meinem Arbeitsbereich verbessern? Wie kann ich nach Möglichkeit jede Bückbewegung reduzieren? Und wie kann ich vielleicht auch durch intelligente Kleinigkeiten, ja, was ich bei 5S ja immer wieder geil finde, in meinen 5S-Workshops wird in der Regel gehämmert, geborgt, gesägt, gestanzt, gebogen, geflext. Also die Menschen entwickeln etwas. Ja? Und dann gehen die in die Werkstatt zusammen, machen sich vorher eine kleine Konstruktionszeichnung, laufen zum 3D-Drucker und bringen hinterher eine kleine Halterung mit für irgendein Ersatzteil, was vorher 10 Meter entfernt war. Und das ist eigentlich das, wo es bei 5S drum geht, ja? Um den gemeinsamen Austausch. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der gemeinsame Austausch mit den Experten, und das sind die Menschen, die in den Bereichen arbeiten. Ja, und dass die sich gemeinsam Gedanken machen, wie kann ich meine Arbeitswelt hier an der Stelle deutlich einfacher strukturieren. Natürlich das Ganze auch immer in gesetzten Leitplanken. Ja, also wir sagen den Mitarbeitern nicht hier, macht mal, ihr könnt machen und wir gucken hinterher mal, was für ein Ergebnis wir haben. Ja, es gibt, wenn wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten, ist eine der ersten Sachen, die ich mache, ich hole mir das Commitment des Managements und der Führungskräfte. Das heißt also, wenn wir starten, dann setzen wir uns mit den Führungskräften zusammen und bilden die einmal aus und holen die so ein bisschen in der Tiefe ab. Was sind denn eigentlich Lean und Kaizen Grundlagen und die ganz konkreten ersten Schritte, die auf euch zukommen? Und so ein kleiner Trick, den wir bespielen, ist, ich setze mich zum Ende dieser Veranstaltung mit den Führungskräften entsprechend hin und wir gestalten einen Umsetzungsplan. Jörg, wir skizzieren in dem Moment mit allen beteiligten Führungskräften, teilweise bis auf die Ebene der Schichtleiter, skizzieren wir eine Landkarte des Unternehmens, wo wollen wir überall 5S umsetzen. Ja, da findest du deine Excel-Tabelle mit teilweise 200 Spalten, wo dann steht Halle 1, Maschine A, B, C, D, Labor, Zwischenrampe, Mechanikbereich. Also wir skizzieren eine komplette Landkarte des Wos, damit auch jede Führungskraft und das Top-Management weiß, was kommt denn eigentlich auf uns zu. Und jetzt skizzieren wir aber nicht nur das Wo, sondern wir bauen mit den Führungskräften eine Landkarte und gestalten das Was. Das heißt also, wir definieren, ja, in einer der ersten Führungskräfte-Meetings definieren wir die ersten vorläufigen Standards. Das sind in der Regel 6 bis 12 Standards zum Thema 5S-Methode und Kaizen und darüber hinaus. Und in dem Moment, wenn diese Veranstaltung vorbei ist, weiß jede Führungskraft, was kommt auf mich zu, auch in der konkreten Ausgestaltung. Weil ich viele Unternehmen kennengelernt habe, da gehst du in die Halle 1 und hast, ich sag mal, ein Niveau von der Schulnote 2. In der nächsten Halle hast du Schulnote 3, in der nächsten Halle hast du Schulnote 4 und in der letzten Halle fragst du, haben die hier schon mal was von 5S gehört? Ja, weil teilweise ist die Umsetzung für der 5S-Methode macht man abhängig von Abteilungsleitern. Also wie viel Spaß die daran haben, wie tief die sich da reinfinden. Ja, und dann ist es wieder zum Scheitern verurteilt. Ja, und damit uns das nicht passiert, versuchen wir in den Unternehmen ein unternehmensweites, einheitliches Verständnis von der Umsetzung bereits im Vorfeld zu definieren. So, das ist die Grundlage und danach geht's in die wirkliche Umsetzung mit den Menschen und Führungskräften vor Ort.
Das ist vorhin schon so schön skizziert. Jemand hat von Lean etwas gehört und kommt jetzt ins Unternehmen zurück und sagt, lass uns jetzt 5S machen. Relativ oft höre ich von Unternehmen, dass sie ihre Lean-Reise mit 5S beginnen wollen oder begonnen haben. Ehrlich gesagt, gerade aus diesem Risiko heraus, dass es eben häufig fehlverstanden wird und eben auf Sauberkeit reduziert wird, ist das Risiko halt auch sehr groß, dass Lean, also aus meiner Sicht zumindest, Lean relativ schnell lächerlich auch wird, wenn ich nämlich in diesem reduzierten Umfang jetzt eine Konstellation erarbeite, die dazu führt, dass der Mitarbeiter jetzt eine Direktive bekommt, wo er seinen Kugelschreiber abzulegen hat. Ja, dann wird das ja lächerlich, die ganze Geschichte. Also insofern sehe ich die Gefahr sogar darin, mit 5S zu starten, dass dann tatsächlich die ganze Lean-Initiative schon allein daran, dass ich die falsche Methode für den Anfang ausgewählt habe, scheitert. Insofern würde ich tatsächlich eben gerade nicht empfehlen, mit 5S zu starten. Aber wie ist da dein Bild und deine Erfahrung dazu?
Ich glaube, Jörg, da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen zu. Also was ich grundsätzlich in Unternehmen empfehlen würde, ich würde starten mit dem Thema, wo ich auch die größten Bauchschmerzen im Unternehmen mit erschlage. Das ist für viele Unternehmen klassisch Shopfloor-Management. Ich mag die Begrifflichkeit schon nicht, weil sich das immer, ja, Shopfloor-Management ist Regelkommunikation vor Ort. Ne? Das lässt sich jetzt aus dem Wort erstmal so nicht ableiten. Ja, das ist sicherlich für viele Unternehmen eine Startbasis. Aber auch das Thema 5S-Methode ist bei vielen Unternehmen oder viele meiner Kunden starten wirklich zunächst einmal mit der 5S-Methode. Und du hast ja gerade das ganz schön beschrieben. Du hast gesagt, Mensch, die Gefahr ist ja eigentlich relativ hoch, dass es in die Hose geht. Und wenn du natürlich mit dem ersten Lean-Werkzeug anfängst, mit der ersten Lean-Denkweise und du hast es nicht geschafft, die bei dir auf die Straße zu bekommen, ja, dann wirst du natürlich auch dementsprechend viel Freude haben, weitere Werkzeuge aufzuschalten, ne? Nämlich überhaupt keine. So, dementsprechend ist es doch eigentlich wichtig, dass wenn ich mit so einem Thema anfange, ja, ich auch wirklich ein gutes Fundament lege und mir überlege, Mensch, wie bekomme ich es denn hin, dass der erste Schuss, ob es jetzt über 5S ist, ob es über die autonome Instandhaltung ist, ob es über Gemba Walks ist, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Ich muss mir als Unternehmen vorher Gedanken machen, Mensch, wie kriege ich das denn hin, dass der erste Schuss auch wirklich ein Treffer ist? Und jetzt mal die Brücke zum Thema 5S zu schlagen. Warum geht es denn auch in vielen Unternehmen schief? Wie gesagt, der Geschäftsführer geht zum Produktionsleiter und bittet den, der soll 5S umsetzen. Und jetzt überlegt der Produktionsleiter, wer könnte denn motiviertes Kerlchen aus meinem Team sein? Ja, vielleicht fällt ihm noch ein zweiter ein. So, und dann kriegen die vielleicht noch so einen kleinen Weiterbildungskurs, ja, online oder bei irgendeiner Unternehmensberatung. Und dann fangen die 1, 2, 3 von 100 dann an, irgendwas umzusetzen. Und stellen dann ganz, ganz schnell fest, dass es zum Scheitern verurteilt, weil die Akzeptanz der anderen Menschen nicht dafür da ist, selbst wenn die es inhaltlich gut umsetzen. Und das heißt also, was ich damit sagen will, ist, Unternehmen, die Lean-Management einführen, ja, die sind schlecht beraten, einen Aushang zu machen oder eine kurze Betriebsversammlung. Wir machen ab nächste Woche Lean-Management, auf geht's. Dann schreiben die auf ihre Internetseite, wir haben hier integriertes Management-System. Ja, das ist, also liest ja auf jeder Internetseite, liest ja, wir sind die Besten und können alles und haben ein Wahnsinns-Management-System. Ja, und das ist ja in der Regel sind das ja potemkinsche Dörfer, wo nicht viel hintersteckt. Wer mit Lean-Management anfängt, sollte als erstes mal sich überlegen, okay, warum mache ich das denn überhaupt? Ja, weil alle wollen die Ergebnisse haben, die Lean-Management zutage fördert. Was die meisten Unternehmen aber nicht haben wollen, sind die Schmerzen, die du vorher erleiden musst. Und ein Schmerz, den du erleiden musst, ist, dir Zeit zu nehmen für die Umsetzung. Es geht nicht mal eben so nebenbei zwischen Tür und Angel. Und Zeit für die Umsetzung bedingt auch Zeit, sich zu nehmen für die Menschen, um die vor Ort abzuholen. Und Menschen sind nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter vor Ort. Von daher wage ich zu behaupten, dass 5S sogar ein ganz hervorragender Einstieg sein kann, wenn man bereit ist, den Weg zu gehen, der gegangen werden muss. Wenn man dazu nicht bereit ist, Jörg, würde ich jedem Unternehmen empfehlen, davon die Finger von zu lassen. Es gibt Unternehmen, da bin ich in 20 Jahren der fünfte 5S-Berater.
Aber das ist ja genau das Drama. Und ich denke auch, der Kernpunkt, den du da angesprochen hast, als du den Tempel jetzt zitiert hast, viele starten ja genau in der Weise, dass sie ihren Tempel malen, meistens kopiert aus dem Produktionssystem eines großen Automobilbauers und dann Methoden da eben reinschreiben oder auch diese kopieren, die da drin stehen und diese dann meinen, anwenden zu müssen. Und genau der Aspekt, den du dort genannt hast, steht ja gar nicht im Fokus, nämlich erst einmal zu schauen, welche Ziele will ich dann überhaupt erreichen? Ja, worin ja liegt, welches Problem habe ich heute? Ja, weil diese Übung ist halt in der Regel nicht gemacht worden. Ja, und ich bin auch ein fest überzeugt davon, dass das genau im Grunde genommen der Aspekt ist, den man eben in den Vordergrund stellen muss. Du musst zuerst schauen, was brauche ich denn? Ja, wo habe ich heute Handlungsbedarf? Wo muss ich tätig werden? Und dann suche ich mir die Methode dazu. Ja, und das müsste für meine Begriffe wirklich der Motivator zu sein. Also wenn ich dann halt ein Thema habe, dass meine Arbeitsplätze nicht optimal organisiert sind und es in der Konsequenz dann vielleicht auch nicht sauber genug erscheint, ja, dann mag es ja sein, dass das 5S die richtige Methode ist, die ich da jetzt anzusetzen habe. Ja, nur das Problem ist ja, viele machen sich gar nicht eben diese Mühe und diese Arbeit überhaupt da erstmal hinzuschauen, ja, sondern malen den Tempel und predigen dann, setzt den Tempel verdammt nochmal um.
Ja, Jörg, wir sind ja unter uns, wir dürfen ja ehrlich sprechen. Ja? Ich würde jetzt mal behaupten, dass es in ganz vielen Unternehmen geht es nicht um die inhaltliche Umsetzung von Lean. Es geht um die Rückmeldung einer Roadmap. Es geht darum, einen Haken irgendwo dran zu machen und in der Reporting-Schlacht nach oben darzustellen, Thema erledigt. So, und dann ist es ganz oft nichts anderes wirklich als ein potemkinsches Dorf. Ja, und wenn du selbst halt auch, in vielen Unternehmen ist überhaupt keinerlei Kompetenz vorhanden, so ein Thema umzusetzen. Also Kompetenz meine ich jetzt verschiedene Aspekte. Sowohl Kompetenz in der Tiefe, ja, also ein Gefühl dafür zu haben, Mensch, was ist denn eigentlich 5S auf einem sehr professionellen Niveau? Und darüber hinaus, also ich sage mal so die fachliche Kompetenz zum Thema. Die andere Kompetenz, die ich noch für viel wichtiger halte, ist in dem Kontext die Sozialkompetenz. Ja, du musst dir vorstellen, wir reden ja bei der Umsetzung der 5S-Methode, reden wir in Teilen über eine radikale Änderung der Verhaltenskultur der Menschen. Ja, in vielen Unternehmen sind ja die Dinge, was das Thema Arbeitsplatzstruktur anbelangt, völlig egal. Ne? Da hast du Feierabend, jetzt legst du dein Teil ab und gehst nach Hause. So, und da die Menschen mitzunehmen, ich habe ja nicht nur Menschen in meiner Schulung, die 18 oder 19 Jahre alt sind, sondern der älteste Teilnehmer meiner Schulung war 51 Jahre alt. Jörg, das war allerdings nicht sein organisches Alter, sondern seine Betriebszugehörigkeit. Das war der Josef, der war 68 Jahre, der stand 2 Monate vor der Rente. Glaubst du, der hat mich zu Beginn der Schulung sofort in den Arm genommen und hat gesagt, Junge, auf dich habe ich gewartet? Natürlich nicht. Ja, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen.
Ja, lass uns mal ein Stück von dieser potenziellen Ernüchterung uns jetzt abwenden, dass es am Anfang schon falsch gemacht wird. Lass uns mal eher den Weg gehen, jetzt bin ich unterwegs, jetzt bin ich tatsächlich durch die Phasen gegangen und habe auch Mitarbeiter, die ihre Begeisterung dafür gefunden haben. Was mir dann in der Praxis trotzdem auch begegnet, ja, und ich will jetzt nicht wieder über Disziplin reden, weil es auch von externen Faktoren letztendlich abhängig ist. Du hast zum Beispiel beispielsweise vorhin das Thema Shadowboards, also diese Schattenbretter genannt. Ja, also was ich da oft sehe, ist, dass das auch wirklich schwierig ist, aktuell zu bleiben. Ja, also wenn durch Innovationszyklen, durch Umbauten auch im Produktionsprozess wird bewirkt, dass ich halt auch beispielsweise immer wieder das Werkzeug ändern muss. Ja, dass ich tatsächlich die Rahmenbedingungen, die Inputfaktoren für das, was ich mal in harter Arbeit mir jetzt aufgebaut habe durch ein 5S-Vorgehen, mein Arbeitsplatz halt wieder nicht optimal gestalten lässt. Das heißt, im Grunde genommen zeigt das ja auf, dass das, ja klar, ist ein Argument jetzt nicht für, das ist keine Einmalaktion. Ja, aber ich will eigentlich auf etwas anderes heraus. Das ist schon auch mit Aufwand verbunden, immer wieder dieses Optimum neu zu erzeugen. Ja, also Schattenbretter aktuell zu halten, ist wirklich aufwendig. Ja.
Da sprichst du was Wahres an und eine Grundlage bei dem Thema ist es, beim Thema 5S ist es die Methode, vom Ende her zu denken. Ja? Und das tun Unternehmen ganz oft nicht. Was du gerade beschreibst, so wir hängen jetzt heute klassisch ein Shadowboard auf. Viele Unternehmen gehen dann hin und bestellen sich jetzt ein besonders schönes Shadowboard. Die kannst du ja auch designen lassen mit deinem Design. Dann sind da tolle Schatten drauf. Und dann kostet dich so ein Board ungefähr mit so einer Dimension zwischen 150 und 400 Euro. Es kommt immer so ein bisschen auf den Hersteller, auf die Qualität an. So, jetzt hast du 400 Euro für so ein Board ausgegeben. Und irgendwann tritt der Faktor ein, den du gerade beschrieben hast. Jetzt ändern sich Dinge. So, und dann scheitert es ganz oft, ja, dann heißt es, nee, wir können doch jetzt nicht wieder 400 Euro für dieses Board ausgeben. So, und der Punkt, den du gerade beschrieben hast, ist eigentlich ein Merkmal dafür, wie wichtig es ist, dass wenn du das machst, ja, du nach Möglichkeit auf eine interne oder vielleicht auch eine externe Kompetenz mal zurückgreifst, der dich vor diesen Fehlern auch bewahrt. Ja, wo du dann, also wenn wir mit unseren Kunden ins Design gehen, in die Umsetzung, ja, dann ist ein ganz, ganz spezieller Fokus, dass wir die Mitarbeiter und auch die Führungskräften anhalten, hey, ihr werdet das immer wieder mal anpassen müssen. Und wenn ihr das, was ihr heute und morgen im Workshop macht, wenn das in 2 Jahren sich nicht verändert hat, dann habt ihr eigentlich kein richtig dynamisches 5S, weil es wird immer mal diese Momente geben, die du gerade beschrieben hast. Ja, und da ist man natürlich dann schon clever beraten, auch sinnvolle Materialien auszusuchen, wo ich dann auch die Möglichkeit habe, schnelle, flexible Anpassungen vorzunehmen. Ja, ansonsten passiert genau das, was du gerade beschreibst. Also ich habe ja viele Kunden, wo die vor 15 Jahren schon mal 5S gemacht haben oder Lean Management und mit mir nochmal einen neuen Anlauf wagen wollen. Und dann sehe ich dann auch überall Shadowboards, die vor 15 Jahren mal für 3 Jahre funktioniert haben, danach aber eben nicht mehr. Ja, und da jetzt einfach komplett neue Dinge entsprechend wieder dran gekommen sind. Und wenn 5S dann wirklich nur zu einer Einmalaktion erklärt wird, ja, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Wer 5S macht, lieber Jörg, macht das ein Leben lang. Sonst funktioniert es nicht.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja.
Jetzt ist es zum Glück so, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ja, es verändern sich auch mal Dinge in einem Produktionszyklus. Nein, aber nicht jede Woche und auch nicht jeden Monat und in der Regel auch nicht quartalsweise. Und wenn wir aber, ich sag mal, eine Produktionsumgebung haben, wo wir uns quartalsweise verändern müssen, dann hätten wir noch mehr Notwendigkeiten, 5S an den Tag zu legen, weil das Chaos, was entsteht, wenn du dich immer wieder auch neu verändern musst und du hast keine Arbeitsplatzstruktur, ja noch viel, viel größer ist, als wenn du eine saure Arbeitsplatzstruktur hast. Ja, und bei allen Unkenrufen, was mich ja bei 5S immer so ein bisschen stört, ist, dass die Unternehmen Angst davor haben. Ja, die sagen mir ganz oft, Manuel, ich habe so schwierige Mitarbeiter. Oh, die tun sich so schwer mit Veränderung. Das sind alles liebe, nette Jungs und Mädels, aber die tun sich so schwer mit Veränderung. Wir haben schon so viel versucht. Und auch wenn sich das bei mir immer blöd anhört und vielleicht so vielleicht auch zu einfach anhört, ich würde behaupten, dass 98% Bock auf Veränderung haben, wenn die Veränderung sinnvoll ist. Jörg, wenn wir einen Zustand, den du heute okay findest, für dich verändern, so dass er morgen für dich schlechter ist, dann würdest du von einer negativen Veränderung sprechen. Also lass uns doch dafür sorgen, dass wir Zustände, die du nicht okay findest, morgen einfacher gestalten und dann bist du ab morgen Fan von 5S und Veränderungen. Eigentlich ist es total einfach.
Ja. Was hältst du denn von der Inflation der 5S-Methode hin zu einem 6S für Sicherheit oder 7S für Spirit oder 8S für Sustainability?
Ja, ich glaube, da muss jedes Unternehmen auch immer so ein bisschen seine eigene Kultur finden. Und ich glaube, Kultur ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort, weil das, was du gerade beschreibst, ja, das 6. S dran zu flanschen als Safety und dann noch das 7. oder 8. S, das ist ja auch gerne etwas, was so aus amerikanischen Großkonzernen dann zu uns rüberschwappt, ja, was wir ebenfalls teilweise einfach stumpf kopieren. Und dann geht's den Leuten auch irgendwann auf den Sender, ne, und die verwitzeln das dann auch ganz gerne. Also ich habe es durchaus schon häufiger gehört. gehört. Thematisch finde ich das Thema Sicherheit jetzt an 5S zu koppeln gar nicht so uncharmant, aber ich würde es eventuell nicht in einem 6S machen, sondern das Thema Arbeitssicherheit ist ein eigenes Thema, was so groß ist an der Stelle, ja, dass es auch als eigenes Thema behandelt werden kann. Und ich würde es jetzt nicht einfach so stiefmütterlich dem 5S-Thema zuschieben. Wenn man es natürlich ernst meint und auch ernst nimmt, dann sind das für mich erstmal nur Namen. Die Namen sind auch oft Schall und Rauch. Wenn die Unternehmen es ernst meinen und bereit sind, auch wirklich in das Thema Sicherheit, ja, Zeit und Energie zu investieren, dann kannst du es meinetwegen gerne noch an das fünfte S dranflanschen. Ich glaube, ich persönlich würde irgendwann mit dem 7. oder 8. S aufhören und diesen Kindern eigenen Namen geben. Aber auch das, Jörg, ist oft fancy. Ja, also man übernimmt das aus Großkonzernen, die man kennt, klassisch auch von deutschen Automobilbauern. Und schon hat man den Salat, ja. Und was dir bei dem ganzen Thema dann auch fehlt, ganz oft, ist eine eigene Identität dazu. Ja, weil das ganz oft einfach nur abgekupfert ist. Und deswegen kann ich sowieso auch nicht empfehlen, wo wir jetzt schon so bei Namensgebungen sind. Ich würde das in meinem Unternehmen und ich empfehle meinen Kunden immer, sucht euch bitte einen eigenen Namen, der ein bisschen mehr Sexiness hat als OPEX. Ja, Operational Excellent. Was für ein hammergeiler Name. Oder was viele ja machen ist, wenn ich jetzt ML bin, dann nenne ich das MLP, das Manuel Lehmann Produktionssystem. Da kommt immer ganz, ganz wenig Identifikation bei zustande. Und ich empfehle immer gerne den Kunden, Mensch, sucht euch doch mal eigenen Namen für das Thema und schafft eine eigene Identität. Und wenn du daran die Menschen auch vor Ort beteiligst, ich kann mich an einen Kunden erinnern, der hat unter seinen 1000 Mitarbeitern hat er einen Namenswettbewerb gemacht. Ne? Der hat gesagt, hey, pinnt doch mal auf, wie ihr das nennen wollt. Und einige haben aufgeschrieben, Kaizen gleich kein Sinn, ne? Die das dann verwitzelt haben. Es kam aber auch richtig tolle Vorschläge und ein Mitarbeiter hat aufgeschrieben, VIP. Verbesserung im Prozess. Und so heißt jetzt das konzernweite Verbesserungsprogramm. Und das war ein Mitarbeiter von der Maschine. Und ich gehe davon aus, dass seine Enkel da noch stolz drauf sein werden. Ja, das hat viel, viel mehr Identifikation. Ne? Bei all dem Drumherum, dieser Name, das ist ja auch nur so ein bisschen drumherum. Aber die Unternehmen, die das wirklich ernst meinen, ja, die beschäftigen sich durchaus mit sowas.
Im Rahmen des Prozedere jetzt beim 5S, da kann man sich auch sehr gut der Ergonomie eines Arbeitsplatzes jetzt widmen. Würdest du so weit gehen, dass man gerade auch vor dem Hintergrund des viel gepredigten Fachkräftemangels Arbeitsplätze auch tatsächlich fokussiert für ältere Mitarbeiter designen kann und damit eben dem längeren Arbeiten auch zugutekommen kann?
Absolut. Die Ergonomie am Arbeitsplatz ist, ich gehe jetzt einfach mal so die Workshops durch, die ich in dieser Woche hatte. Ja? Und ich kann mich daran erinnern, bei einem Hersteller für Haustürfüllungen, ja, die hatten überall so entsprechende Tische, wo die ihre Haustürfüllungen drauf bearbeitet haben. Und die haben jeweils unter den Tischen haben die so Dichtbänder gehabt. Ja? Und das ist eine ganze Menge in verschiedensten Stärken und Längen. Und jedes Mal bei jeder einzelnen Bewegung mussten sie sich bücken und unter den Tisch greifen. Ja? Dazu gab es noch andere Betriebsmittel, die sie sich teilweise von 10 Meter Entfernung sporadisch immer holen mussten. Und was haben wir gemacht? Wir haben mit den Kollegen geguckt, Mensch, wo können wir denn hier noch eine Wand dran basteln? Ja, und dann hat das 20 Minuten gedauert, dann sind die in die Werkstatt gegangen, haben Kollegen aus der Instandhaltung mitgebracht, haben Blech mitgebracht, haben das Blech an einer Seite entsprechend montiert, haben dort Haken und Halterungen platziert und das gesamte Bücken an der Stelle entfällt. Und was da besonders klasse war, das Team war gemischt aus 25-Jährigen, aber auch ein Kollege war 63. Und der hat hinterher gesagt, boah Manuel, warum sind wir denn nicht schon vor 30 Jahren auf die Idee gekommen, die Arbeitsplätze hier deutlich ergonomischer zu gestalten? Ja, er sagt, dieses Bücken, das nervt so sehr. Ne? Du kriegst es am Anfang deiner 20er gar nicht so mit, aber er sagt, am Ende des Tages, ne, merkt er jetzt schon wirklich, dass er platt nach Hause geht. Und von daher würde ich sagen, zahlt das Thema 5S auf die Ergonomie extrem stark ein und kann natürlich auch dazu führen, wenn man es clever anstellt, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit grundsätzlich länger verrichten können. Und was ich immer schön finde, es wäre doch auch cool, wenn ich nach 8 Stunden nach Hause gehen kann und ich habe noch Kraft, vielleicht eine Stunde mit der Frau Fahrrad zu fahren und nicht nach 8 Stunden, ich muss aufs Sofa, weil ich so kaputt bin. Ja? Und auch eine der Sachen, warum ich 5S so cool finde. Wir tun damit was Gutes für die Menschen vor Ort.
Es soll ja auch vorkommen, dass die eigentliche Ursache, also dieses Bücken, nicht eliminiert wird, sondern dann ein Exoskelett angeschafft wird.
Auch das kommt vor, aber das Exoskelett ist ja dafür da, um auch Gewichte zu transportieren. Ja, es wäre jetzt wahrscheinlich ziemlich vermessen, wenn jetzt jemand irgendwie ein Exoskelett irgendwie benutzt, weil er 10-mal am Tag ein Band vom Boden aufheben muss. Ja? Aber auch das sind tolle Hilfsmittel, die im teilweise, ich habe es auch schon gehabt, in unseren 5S-Workshops, gehen wir nicht nur hin und strukturieren mit den Mitarbeitern die Arbeitsplätze neu, sondern wir laden die Mitarbeiter ein, sich Gedanken zu machen. Ja, was für Organisationsdefizite gibt's denn hier auch? Und eines der Organisationsdefizite, was die Kollegen dann teilweise auch bemängeln, ist, dass sie sagen, Mensch, ich habe da körperlich starke Belastungen und es ist jetzt auch schon 2 oder 3 Mal vorgekommen, dass nach den 5S-Workshops diese Exoskeletts entsprechend beschafft worden sind. Ja? Das Schöne ist aber auch bei dem Thema 5S-Methode, wir spülen einige Dinge, Problemstellung, die es schon immer gab, spülen wir manchmal von unten nach oben und machen die etwas transparenter. Wo es dann nicht selten heißt, Manuel, wir haben es schon 10-mal angesprochen in den letzten 20 Jahren. Jetzt im Zuge von 5S hört man uns plötzlich zu. Das ist irgendwie frustrierend, aber auch irgendwie toll, dass man uns jetzt zuhört.
Übrigens, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Wir haben das tatsächlich einmal pilotiert. Es gibt auch sogenannte Alterssimulationsanzüge, wo du also vor deinen Augen und auch kopfhörermäßig und tatsächlich als ein Anzug auch dann die typischen Alterserscheinungen simulieren kannst. Also sowas wie Eintrübung jetzt der Augenlinse oder auch die Einengung des Gesichtsfeldes, ja, Einschränkungen in der Beweglichkeit, Gelenkversteifung und auch Kraftverlust an sich, ja. Ja, war auch mal ganz spannend. Kannst dich ja nicht jetzt, ich sag mal, einfach nur dessen irgendwo aus deiner Organisation bedienen. In dem Fall ist es dann tatsächlich ganz praktisch, das auch in so einem Simulationsumfeld dann auch zu gestalten, ja. Aber ich möchte nochmal in eine andere Ecke des Unternehmens schauen. Du hast ja auch vorhin gesagt, du schaust dir die ganze Unternehmung an und die Handlungsbedarfe, die da sind. Um einfach mal schwarz-weiß jetzt von der Produktion ins Büro zu gehen. Ich sehe dort auch häufig Fälle, die dann auch sehr schnell belächelt werden, weil halt dann 5S dazu führt im Büro, dass halt tatsächlich die Position des Lochers und des Bleistifts dann definiert werden und natürlich sehr zweifelhaftes Maß an Produktivität da generiert wird. Wie sind denn deine Erfahrungen tatsächlich mit 5S im Büro? Sagst du tendenziell eher, nee, lieber in Bereichen, wo tatsächlich das Potenzial größer ist, oder siehst du das im Büro genauso?
Also ganz, ganz grundsätzlich halte ich es für wichtig, die Denkweise bei 5S, und da geht es mir mehr um die Denkweise als um das reine Werkzeug, auch im Büro entsprechend zu platzieren. Nur, dort gibt es natürlich einen riesengroßen Unterschied. Ja, im Büro sprechen wir in der Regel von persönlichen Arbeitsplätzen. Und lieber Jörg, ich werde jetzt keinen 5S-Workshop mit dir machen, wo ich dich anhalte, an deinem Schreibtisch deinen Kugelschreiber, Locher und Co. abzukleben. Ja, das ist ja totaler Blödsinn. Ich wurde schon angehalten, solche Workshops zu machen, aber das ist nicht wirklich zielführend. 5S macht immer dann Sinn, wo mit einer Sache mehr als ein Mensch arbeitet. So, dann ist nämlich Ärger vorprogrammiert. Und auch im Büro hast du Stellen, wo Aufträge übergeben werden, wo es Datenbanken gibt, wo Informationslisten gefüllt werden müssen. Du hast einen Server, du hast Materialbereiche, du hast eine Küche und noch viele, viele andere Dinge, wo es sich lohnt, 5S zu machen. Die letzte Stelle, wo ich 5S machen würde, wäre am persönlichen Arbeitsplatz, weil dafür die Akzeptanz der Menschen zu bekommen, das ist relativ schwierig. Anders ist es, lieber Jörg, wenn wir beiden uns regelmäßig den Prüfarbeitsplatz in der Qualitätssicherung teilen. Ja, du bist da der Hauptmann und ich vertrete dich, wenn du im Urlaub oder krank bist. So, dann macht es durchaus Sinn, dass ich mich auch in deiner Arbeitsplatzstruktur zurechtfinde. Ja, aber wie gesagt, 5S im Büro ist was anderes als 5S in der Produktion. In der Produktion teilen sich eventuell 10 Leute einen Hubwagen, einen Abroller oder einen Inbussatz. Ja, da macht es ganz klar Sinn, die Dinge zu definieren. Um deine Frage zu beantworten, 5S im Büro auf jeden Fall, aber mit einer anderen Umsetzungsausprägung als in der Produktion.
Da bringst du mich gerade nochmal auf einen Punkt zurückgehend nochmal in die Produktion. Ich glaube, das lohnt sich auch tatsächlich zu erwähnen, diese Mehrfachbenutzung, die du jetzt ansprichst, das ist ja auch nochmal so ein Schlüssel. Denn häufig finde ich ja eher ein Umfeld vor, wo jetzt jeder seinen individuellen Schraubendreher hat, ja, der noch dreimal mit Kreppband auch umwickelt wurde. Das heißt, das steht ja auch noch in dem Prozess da mit drin, dass ich im Grunde um diese Kulturveränderung weg von meinem eigenen hochindividualisierten Schraubendreher hin zu einem Standard halt führe, also weg von dem Werkzeugkasten hin zu eben dem Shadowboard jetzt, wo der Schraubendreher für alle nutzbar halt drin ist. Nicht wahr? Also das ist ja auch nochmal, was tatsächlich hinter 5S steckt, oder?
Das ist, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist die Königsdisziplin der Umsetzung. Ja, in der Regel ist es so, also ich habe ja ganz oft Dreischichtbetriebe, ja, wo es ja mal drei Maschinenführer kommen und jeder hat seinen eigenen Werkzeugwagen. Das gleiche gilt für die Instandhalter. So, und wenn ich dann schon mal frotzelig frage, ob die Logistik, ob da gleich auch jeder seinen eigenen Stapler mitbringt, ja, dann fangen die schon an, mit den Augen zu rollen. So, warum ist das denn überhaupt so? Es hat einen ganz einfachen historischen Grund, warum die Unternehmen für drei Schichten in Teilen drei Werkzeugwagen haben. Als die mal ursprünglich angefangen haben, gab es einen Werkzeugwagen für drei Schichten. Das hat ungefähr 2 oder 3 Tage gedauert, bis der erste Maschinenführer zum Chef gegangen ist und hat gesagt, du Chef, ich kann nichts für Jörgs Unordnung. Ja, also der Kollege aus der Vorschicht, das funktioniert überhaupt nicht mit seinem Werkzeugwagen. Ich brauche meinen eigenen Wagen. So, und so ist das dann ganz, ganz oft in der Historie entstanden. So, wenn du das jetzt auflösen willst, die Menschen lassen sich in der Theorie nicht überzeugen. Jörg, wenn du dem Mechaniker jetzt vor Ort erklärst, dass er sich nächste Woche von seinem Werkzeugwagen verabschieden darf und er sich das Werkzeug teilen muss, dann wird er nicht mitmachen. Warum? Weil er nicht glaubt. Und die Brücke, die ich ganz gerne schlage, ist, ich sage gerne, ich versuche mich auf theoretische Diskussionen nicht so stark einzulassen, weil in der theoretischen Diskussion gibt es oft keinen Abschluss und auch keinen positiven Abschluss. Mein Weg ist ganz oft zu sagen, okay, wir testen das jetzt mal, ja? Wir gehen in den Versuch rein. Wir hängen Werkzeuge öffentlich aus. Und wenn die Menschen erleben, dass es funktioniert, dann lassen die sich sehr, sehr schnell überzeugen. Das musst du aber in der Praxis tun. Und jetzt machen wir mal so einen ganz einfachen Logik-Switch zur 5S-Methode. Jörg, was glaubst du, warum leiht sich ein Mitarbeiter ein Betriebsmittel aus einem anderen Arbeitsbereich aus? Welchen Grund gibt es, warum würdest du in einen anderen Arbeitsbereich gehen und dir ein Betriebsmittel ausleihen? Und in Deutschland ist Ausleihen eine Einbahnstraße. Das heißt, du bringst es nicht wieder. So, und jetzt machen wir doch schon mal Folgendes. Im Kontext von 5S sorgen wir dafür, dass die Dinge, die wir in den Arbeitsbereichen brauchen, dass die dort vorhanden sind. Ich rede jetzt nicht über den speziellen Drehmomentschlüssel, der 3.000 Euro kostet, den du einmal im Jahr in allen Abteilungen einmal brauchst. Ich rede über handelsübliche Betriebsmittel, die in der Regel nicht allzu teuer sind. So, wenn wir das eliminieren, wenn wir dafür sorgen, dass das Team die Betriebsmittel hat, die sie brauchen, dann hört eine ganze Menge Ausleihtourismus auf. Jetzt gibt es noch einen weiteren Grund. Der weitere Grund ist, der Jörg hat es zwar bei sich, aber er sieht es nicht, ja, weil seine Schublade mehrdimensional drin gestapelt worden ist und er sieht die Werkzeuge vor lauter Werkzeugen nicht. Und wenn wir das auch eliminieren, wir sorgen dafür, dass du die Dinge hast, die du brauchst und dass du sie findest, dann hört dieser Lauftourismus auf und dann sind die Dinge plötzlich an den Stellen, wo sie sein sollten. Und wenn die Leute das erleben, dann sagt jeder irgendwann, ey, weißt du was? Meine blöde Werkzeugkiste, die ich ständig mit mir rumschleppe, wo ich am besten noch einen Schlüssel für habe, die brauche ich gar nicht mehr. Man muss die Menschen in Erfolgserlebnisse bringen, dann lassen die sich überzeugen. Und was dabei übrigens das Ergebnis oft ist, bei den Kunden, mit denen ich so arbeite, die müssen in der Regel für die nächsten 12.000 Jahre ganz grundsätzlich keine Werkzeuge kaufen. Selbst wenn die weiterhin dabei bleiben, dass die erstmal mit eigenen Werkzeugen arbeiten, wir sortieren, wir finden so viele Werkzeuge, Jörg, beim Aussortieren und generelle Betriebsmittel, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, da gibt's ja dann auch noch das schöne Argument, dass wenn das Werkzeug jetzt offen auf dem Schattenbrett liegt und nicht mehr in meinem verschlossenen Werkzeugkasten, dann kann es ja gestohlen werden.
Ja, das Argument gibt's durchaus, aber wenn ich ja den Leuten sage, ja, glaubst du wirklich, dass in den Fabriken alles geklaut wird? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich leihe es mir vom Jörg aus und lasse es in meinem Arbeitsbereich liegen. Der Jörg erzählt dem Nächsten natürlich, mir haben sie das Werkzeug unterm Hintern geklaut. Ja, weil dir ist egal, ob das bei mir zu Hause ist oder am anderen Ende der Halle. Du empfindest das als geklaut. Und jetzt vielleicht auch nochmal die Hürde. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein klar bespieltes Shadowboard. Die Menschen interessieren sich dafür. Dann ist die Hürde viel größer, da etwas wegzunehmen und nicht wiederzubringen, als wenn du eine völlig unsortierte Schublade hast und es dir da rausnimmst, weil das sieht der Nächste eventuell gar nicht, dass da jetzt was fehlt.
Ja, ja. Also ich bin auch durch diese komplette Erfahrungskurve durch, deswegen kann ich deine Argumente sehr schön nachvollziehen. Nochmal eine Frage in eine ganz andere Ecke hinein. Wir reden ja viel über künstliche Intelligenz heute und tatsächlich gibt es gerade in diesem Bereich 5S auch erste praktische Anwendungen durch Analyse mit Kamerabildern, im Grunde genommen die 5S-Prinzipien auch zu bewerten. Ja, also dieses jetzt, was du so schön beschrieben hast, interaktiv mit den Menschen zusammenzugestalten, tatsächlich jetzt durch ein System auch zu ermitteln. Was hältst du denn jetzt von solchen innovativen Ansätzen?
Sagen wir es mal so, ich bin der Meinung, dass jedes Unternehmen morgen 5S machen würde, wenn den Unternehmen bewusst wäre, was es sie heute kostet, dass sie es nicht tun. Würde die Unternehmer am Ende des Tages eine Rechnung bekommen für die Blindleistung der Mitarbeiter, die nur durch fehlendes 5S verursacht sind, dann würde morgen und jedes Unternehmen weltweit 5S sofort umsetzen. So, mit anderen Worten, eine Messung vorzunehmen, eine sehr einfache Messung über eine KI-Kamera, die ich aufhängen kann, die ich anteache, ja, und die mir dann am Ende des Tages sagt, Mensch, ich habe mal analysiert, ja, wie viele Laufwege deine Kollegen eigentlich in dem Bereich machen, wie oft die ihren Arbeitsbereich verlassen, um Ver- und Entsorgung in ihrem Anlagenbereich zu machen, wird sicherlich einen riesengroßen Effekt an der Stelle bringen. Aber wenn die Unternehmen es schwarz auf weiß sehen, was es kostet, sind die bereit zu handeln. Jetzt kannst du das ganz klassisch machen mit KI-Unterstützung machen. Was wir sehr gerne auch machen, wenn der Unternehmer sich am Anfang unsicher ist, ne, wie groß wird denn eigentlich der Effekt sein, ja, dann bitten wir ihn, mach doch mal eine Aufschreibung durch deine Kollegen. Ja, lass die Kollegen immer, wenn sie einen Teil gesucht haben, lass sie einen Strich machen und aufschreiben, lass sie die Zeit dazu aufschreiben. Das ist natürlich jetzt mit so einer KI-Auswertung mit der Kamera dann nochmal deutlich einfacher. Vorausgesetzt natürlich, du schaffst es wieder, die Menschen mitzunehmen, weil ich stelle mir jetzt mal gerade in einem Großkonzern vor, irgendeiner schlägt vor, wir wollen jetzt hier mit einer Kamera die Menschen bei der Arbeit überwachen. Ja, das wird ja ein Spaß, das entsprechend umzusetzen. Mir fallen da so ein paar Stabstellen gerade ein, die wahrscheinlich sich quer in den Stall legen, bevor das überhaupt alles so möglich ist. Und auch da wieder nimmst du die Menschen mit, ja, den Betriebsrat von Anfang an in der Tiefe, dann freuen sich die Menschen vielleicht, bevor sie sagen, Überwachung, KI, Kamera, habe ich Angst vor.
Ja, das bringt mich zu meiner gerne am Abschluss gestellten Frage, nochmal auf den Kern zurückzubringen. Was ist denn aus deiner Sicht wirklich der zentrale Aspekt, der eine, der aus deiner Sicht wirklich die größte Wirkung erzielt?
Das Warum für sich zu klären. Das halte ich für das Wichtigste. Ich halte es für ganz wichtig, dass wenn Unternehmen damit starten, sich die Frage zu stellen, warum tun wir das? Worauf zahlt das Ganze ein? Und wenn du das für dich beantwortet hast, dann bist du auch bereit, die ganzen Schmerzen auf der Wegstrecke zu erleiden. Ja, das ist ja die einzige Frage, auf die ich ein bisschen vorbereitet war, wo du nochmal gesagt hast, Mensch, die wird gestellt. Und ich habe lange überlegt, Mensch, was sagst du denn? Ich habe erst 5 Punkte auf meiner Liste gehabt, aber ich durfte ja jetzt nur 1 nennen. Und ich würde mich wirklich entscheiden für, kläre dein Warum. Wenn du das Warum geklärt hast, bist du dann auch bereit, auf der Wegstrecke die Menschen zum Beispiel mitzunehmen, ja, was sonst eventuell mein wichtigster Bullet Point wäre. Menschen mitnehmen heißt letzten Endes, Jörg, Zeit, Ressourcen und auch Geld zur Verfügung zu stellen. Ja, und all diese Dinge wirst du nicht tun, dich persönlich einzubringen, das Thema vom Ende her zu denken, Pflegesysteme zu installieren, all das wirst du nicht tun, wenn du für dich als Unternehmen kein klares Warum beantwortet hast. Ja, wir sprechen ja gerne so vom Setzen des Nordsterns. Ja, das hört sich immer ein bisschen abgehoben an, aber ich halte das für sehr, sehr wichtig, weil die 5S-Methode, du musst dir vorstellen, wenn wir das machen in den Unternehmen, das ist on top zum ganz normalen Tagesgeschäft Wahnsinn. Dafür bleiben Produktionskapazitäten liegen. Ja, und du kannst nicht beides machen. Du kannst nicht mit den Mitarbeitern Energie in die Umsetzung stecken und gleichzeitig lassen ihre Anlage weiterlaufen oder fahren den Bus oder reparieren die Lok. Das funktioniert nicht. Ja, und deswegen halte ich das Warum wirklich für elementar. Und wer das Warum für sich ausgesprochen hat, ja, und da gibt es so viele Warums, der wird dann auch Spaß haben, ja, ich sag mal, die Schmerzen zu erleiden, die auf der Wegstrecke kommen.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. So, das war's für heute. Ich hoffe, diese Folge hat dir gezeigt, dass die 5S-Methode viel mehr ist, als nur ein bisschen Ordnung zu schaffen. In jedem Fall ist unser Blick auf die Methode nun aufgeräumter und das haben wir deinen Erläuterungen zu verdanken. Vielen Dank, Manuel.
Sehr, sehr gerne. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich total schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Also ich könnte hier in meinem Sessel auch gut noch ein paar Stunden mit dir sitzen und weiter über das Thema sprechen. Von daher ganz, ganz herzliches Dankeschön. Hat nicht wehgetan, hat wirklich Spaß gemacht. Gerne wieder.
Das war die 7. Folge meines Podcasts über betriebliche Exzellenz. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat oder du an weiteren Themen interessiert bist, schreib mir gern. Mehr Infos gibt's wie immer unter derwertstrom.de.